ARD.
Wir haben es euch versprochen und dieses Versprechen, das wird jetzt eingelöst. Wir bleiben nämlich beim Rockerkrieg im Hamburger Milieu. Und diesmal gucken wir ganz genau auf Lisa S., eine junge und zwar wirklich sehr junge Frau. Ich meine, sie war gerade mal 16 Jahre alt, als sie das erste Mal Kontakt zum Rotlichtviertel hatte. Und sie ist eine Frau, die aus Liebe über Leichen geht und dann tatsächlich im Knast landet. Eine unglaubliche Geschichte mit krassem Sinneswandel, den sie Jahre später dann irgendwann hinlegt. Sie wird nämlich von der Angeklagten zur Belastungszeugin und dann packt sie aus.
Und ich erkläre euch, welche Rolle eine Zeugin bei der Aufklärung eines Verbrechens hat. Wer muss überhaupt im Gericht aussagen? Muss man da immer ja wirklich so ganz genau bei der Wahrheit bleiben? Und was passiert, wenn man vor Gericht lügt?
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Herzlich willkommen.
Ich bin Elke Spanner, ich bin Gerichtsreporterin und Juristin und ich nehme euch in diesem Podcast mit in den Saal 237. Das ist nämlich ein Gerichtssaal, in dem in Hamburg viele der besonders spannenden Prozesse stattfinden.
Und ich bin Anna Rüther, ich bin Elkes Kollegin und Journalistin und ich war schon auch das ein oder andere Mal im 237, aber im Wesentlichen kenne ich den Saal tatsächlich aus Elkes Erzählungen. Und ich freue mich, dass es jetzt mal wieder soweit ist, dass ich meiner großen Leidenschaft nachgehen kann und alles fragen darf, was mir so einfällt. In diesem Fall alles zum Prozess oder eigentlich müsste ich ja wirklich sagen zu den Prozessen rund um Lisa S. Wenn ihr den ersten Teil dieser Doppelfolge noch nicht gehört habt, dann macht ihr das am besten noch. Das ist die Folge 4, natürlich wie all die anderen Folgen auch zu hören, in der ARD Audiothek. Und am besten auch gleich abonnieren. Also, ich fasse jetzt wirklich mal ganz, ganz kurz zusammen. Es geht in dieser Folge um zwei verfeindete Rockerbanden, die Hells Angels und die Mongols, ihre beiden Anführer, das ist Darius und Arash. Dann geht es um einen versuchten Mord an Hells Angel Darius, um den Mordauftrag, den sein Erzfeind Arash erteilt hat. Ja, und dann geht es natürlich noch um diverse Strafen. Da geht es einmal um lebenslang für den Drahtzieher Arash bis hin zu 12 Jahren für Lisa S. wegen versuchten Mordes. Verrückterweise kommt es dann zu einer Gerichtspanne, wie es sie nur sehr, sehr selten gibt. Der Richter verbaselt eine Frist und es muss alles neu verhandelt werden. Was dann dazu führt, dass Lisa S. eine ganz neue Rolle annimmt. Für sie nämlich gibt es in diesem neuen Prozess nichts mehr zu verlieren. Für ihre große Liebe für ihren Freund Arash dagegen geht's noch einmal so richtig um alles. So steht Lisa also vor Gericht und lügt, dass sich die Balken biegen. So Elke, alle hinter Gitter, es vergeht Monat um Monat und das nächste, was wir wissen, Lisa S. macht einen kompletten Sinneswandel durch, bis quasi nicht mehr wiederzuerkennen. Was ist da passiert?
Also man könnte fast sagen, dass es für sie wirklich ein Glücksfall war, dass sie im Gefängnis gelandet ist. Das klingt jetzt natürlich echt zynisch, ne? Weil Gefängnis heißt eingesperrt, in ihrem Fall über 12 Jahre. Das ist eine wirklich verdammt lange Zeit, die sie da nicht rauskommt. Ich meine es aber trotzdem wirklich so. Es ist ja so, Lisa hat vorher ihr ganzes Leben im Grunde in Abhängigkeit von Männern verbracht. Sie ist ja schon, du hast es gesagt, mit 16 Jahren ins Milieu abgerutscht, hat angefangen sich zu prostituieren. Sie war da in einer wirklich kompletten Männerwelt. Sie ist dann irgendwann bei Arash gelandet und dem war sie vollkommen hörig. Und jetzt nach ihrer Verurteilung, da ist sie da raus aus dieser Männerwelt. Sie ist in der Frauenhaftanstalt Bilwerda. Sie ist da wirklich unter Frauen. Da gibt's keine Männer mehr, die über sie bestimmen. Und das verändert natürlich sehr ihren Blick auf alles und vor allem natürlich auf ihr eigenes Leben. Und es kommt noch was dazu. Sie weiß, dass sie da im Gefängnis sehr viele Jahre verbringen wird. Und du hast dann als Gefangene eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Also entweder du akzeptierst das dann und sagst, okay, ich muss jetzt hier im Gefängnis mein Leben leben und ich versuche da irgendwas draus zu machen. Oder du fühlst dich die ganze Zeit als Opfer, weil du hier eingesperrt bist und rebellierst irgendwie dagegen. Und dann können 12,5 Jahre aber wirklich verdammt lang werden. Lisa, die entscheidet sich, im Gefängnis ihr Leben zu führen. Sie will das. Sie will da was draus machen aus der Zeit. Und das heißt für sie, dass sie da wirklich alles an Angeboten und Hilfsmöglichkeiten annimmt, was es gibt. Das geht schon am Anfang damit los, dass sie im Gefängnis eine Ausbildung beginnt. Sie wird nämlich Hauswirtschafterin. Das ist für sie schon ein wirklich sehr, sehr großer Schritt. Also sie hatte nach dem Realschulabschluss, den sie gemacht hat, hatte sie mal eine Ausbildung begonnen zur OP-Schwester. Das hat sie aber relativ schnell abgebrochen, ist dann direkt ins Milieu abgerutscht und hat eigentlich ihr Geld immer nur als Prostituierte verdient. Jetzt also will sie einen wirklichen Beruf erlernen. Und das tut sie total engagiert. Das heißt später, dass sie auch in dieser Berufsschule, wo sie auch mal wieder Prüfung ablegen muss, dass sie immer die allerbesten Noten hat. Dazu kommt, dass sie auch noch alles an ja, Beratungsangeboten annimmt im Gefängnis, was sich ihr so bietet. Und da passiert bei ihr sehr, sehr viel. Ihr wird nämlich allmählich immer klarer, dass sie zwar Arash abgöttisch geliebt hat und dass sie ihn total im Grunde vergöttert hat und dass er sie umgekehrt aber eigentlich die ganze Zeit nur ausgenutzt hat. Und sie merkt auch, dass sie im Grunde seinetwegen, wegen diesem Mann, jetzt für 12,5 Jahre eingesperrt ist. Das wird ihr da deutlich und dann denkt sie plötzlich natürlich ganz neu über ihr bisheriges Leben nach.
Ich muss einmal kurz nachfragen, Frauengefängnis. Also ich kenne natürlich Santa Fu, ich glaube, das kennt jeder, der aus Hamburg kommt. Liegt ja mitten in der Stadt, da fährt man mal so dran vorbei und sieht so aus dem Augenwinkel Santa Fu, das große Hamburger Gefängnis, wo Männer sitzen. Da war ich auch tatsächlich mal vor Jahren als Reporterin und habe irgendeinen Malkurs oder so berichtet. Das ist lange her und trotzdem habe ich noch ganz eindrucksvoll vor Augen, was da für eine Stimmung drin war. Das war wirklich beklemmend und man hat sich sofort sehr unwohl gefühlt, auch als Besucherin jetzt so. Ist das in einem Frauengefängnis grundsätzlich was ganz anderes oder ist das eine ähnlich?
Also in der JVA Bilwerda, wo Lisa sitzt, da ist es schon mal deswegen ganz anders, weil es ein Neubau ist. Das macht schon wirklich viel aus. In Santa Fu, dieses ganz alte Männergefängnis, da hast du noch diese ganz alten Türen mit den schweren Beschlägen. Du hast nur so Oberlichter in der Zelle, sodass du wirklich in der Zelle nur auf Wände guckst die ganze Zeit. Du kannst nicht mehr aus dem Fenster gucken. Das ist in Bilwerda schon wirklich anders. Also ich muss jetzt sagen an der Stelle, ich war selber noch nicht in Bilwerda in der Frauenhaftanstalt. Ich kenne aber das Gefängnis davor, das Frauengefängnis davor, das war auf Hanöver Sand, das ist so eine Elbinsel hier in Hamburg. Und das war auch ein Neubau und der hatte so ein bisschen das Flair, ich würde fast sagen, einer Jugendherberge. Also ich will das jetzt hier nicht verharmlosen, ne? Also eingesperrt ist eingesperrt und das ist auch wirklich schlimm. Aber in den modernen Gefängnissen, da wird schon versucht, so die Gefangenen auch sowas wie so ein Alltag leben zu lassen. Und da gehört natürlich dazu, dass es nicht so komplett furchteinflößend aussieht. Dann wirst du ja immer jede Minute damit konfrontiert, dass du im Gefängnis bist. So in den neuen Gefängnissen, auch in Bilwerda, ist es in der Regel so, dass die Zellen den Tag über auf sind. Es gibt da Gemeinschaftsräume und es gibt auch so Teeküchen, dass die Frauen auch ab und zu sich mal selber so ein bisschen was zu essen oder zu trinken machen können. Das ist schon ein kleines bisschen freundlicher.
Ja, es klingt tatsächlich anders als das, was man von Santa Fu vor Augen hat. Da hat man ja auch immer gleich so Geschichten, dass die Häftlinge quasi im Gefängnis noch viel schlimmeres Mindset kriegen, als sie vorher schon hatten. Also, dass es so Banden gibt untereinander und dass es eigentlich so Hierarchien sind, wo man jetzt wenig Chance auf Besserung hat, sondern es eigentlich noch schlimmer wird.
Das ist auch tatsächlich so. Das liegt daran, dass natürlich die Männer sind dann auch im reinen Männergefängnis, logisch, und die setzen dann im Grunde so diese Strukturen und diese Männerwelt einfach fort, die sie draußen auch erlebt haben. Das ist genauso, wie du sagst. Bei den Frauen, muss ich sagen, erlebe ich das wirklich anders. Also, dass Lisa letztendlich über ihre Abhängigkeit von einem Mann da gelandet ist, das ist keine Ausnahme. Das ist bei vielen so. Also ich weiß, ich hatte vor ein paar Jahren mal, da habe ich mal eine Frau besucht, die war wegen Drogendelikten drin. Die hatte 8 Jahre Haft bekommen. Das ist sehr, sehr lang. Das heißt, sie muss sehr viele Drogen verkauft haben. Und die hat mir das auch erzählt. Naja, es war irgendwie ihr Mann, dem wollte sie halt nur irgendwie mal einen kleinen Gefallen tun. Dann war sie drin 8 Jahre. Das höre ich bei Frauen öfters. Und deswegen ist es da tatsächlich so, dass viele dann durch die Haft aus dieser Struktur befreit werden und ihnen das wirklich die Möglichkeit gibt, neu über ihr Leben nachzudenken und auch da Chancen zu ergreifen.
Wie ist das denn eigentlich mit Besuch? Das ist ja wahrscheinlich auch hilfreich, wenn man Kontakt nach draußen hat. Also hatte Lisa S. zum Beispiel Besuch von ihrer Familie? Du hattest mal von ihrer Mutter berichtet. Ist die da gewesen?
Ja, also sie hatte vorher jahrelang keinen Kontakt zu ihrer Mutter. Es war nämlich so, dass ihre Mutter natürlich ein Problem damit hatte, dass sie ins Milieu abgerutscht war, dass sie sich prostituiert hatte. Und dann hatte die Mutter vor allem ein Problem mit Arash, ihrer großen Liebe. So, die Mutter wollte diese Beziehung nicht akzeptieren und Lisa hat aber immer gesagt, auf Arash lasse ich überhaupt nichts kommen. Das hat sie dann den Kontakt zu ihrer Mutter gekostet.
Kann man aus mütterlicher Sicht ein bisschen nachvollziehen, dass man nicht direkt ihn als Schwiegersohn, als potenziellen ins Herz schließt?
Von dem, was wir jetzt über ihn wissen, glaube ich, kann man da nur zustimmen, das stimmt. Und der Mutter ging es auch so und deswegen hatten die beiden sehr lange keinen Kontakt. Aber dann ist Lisa ja verurteilt worden zu 12,5 Jahren Gefängnis. Und das hat sie ihrer Mutter tatsächlich wieder nahegebracht. Also ihre Mutter hat dann angefangen, sie im Gefängnis zu besuchen. Und sie haben jetzt tatsächlich auch wieder Kontakt. Also man kann wirklich sagen, im Gefängnis passiert sehr, sehr viel mit Lisa. Erst, wie du angesprochen hast, die Rückkehr in die eigene Familie. Dann die Ausbildung mit der Perspektive, dass sie nach der Haftzeit mal einen vielleicht ganz normalen Job machen kann. Und dann natürlich die vielen Gespräche, die ganzen Beratungsangebote. Und sie merkt immer mehr, Arash, die Liebe meines Lebens, der hat mich nur benutzt, der hat mich ausgenutzt. Und ich, Lisa, ich bin ihm eigentlich vollkommen egal. Er nimmt sie nicht mal ernst, das merkt sie auch. Sie erzählt später mal von einem Telefonat mit ihm, da wollte sie mit ihm über ihre Ängste sprechen, die sie hat. Und er hat sie nur verhöhnt, er hat sie über sie lustig gemacht, er hat das einfach nicht ernst genommen. Und sie merkt in der Zeit, dass sie ein komplett falsches Bild von diesem Mann hatte. Ja, und was tut sie? Sie trennt sich.
Aber Elke, das ist ja im Knast auch nicht so mal eben gemacht. Kann ich zu meinem Handy greifen und ihn mal eben anrufen und sagen, übrigens, ich trenne mich jetzt? Oder hat sie einen Brief geschrieben? Wie geht das denn?
Doch, das geht tatsächlich per Telefonat. Also ich habe jetzt extra nochmal bei der Justizbehörde angerufen, mir das mal ganz genau erklären lassen. Wir hatten in der letzten Folge ja auch erzählt, da waren die beiden ja noch in der Untersuchungshaft, dass sie da natürlich nicht telefonieren durften. Mhm. Weil du in der Untersuchungshaft, es ist ja so, du bist ja dann noch irgendwie angeklagt und der Prozess steht noch aus. Und da ist natürlich die Gefahr, wenn du telefonierst, dass du da Zeugen beeinflusst, ne? Oder da irgendwie Zeugen versuchst aus dem Verkehr zu räumen, deswegen darfst du da nicht telefonieren. Das ist aber anders, wenn du dann in der Strafhaft bist, wenn du verurteilt bist, wenn das Urteil rechtskräftig ist. Ab dem Moment ist ein Ziel der Strafe ja auch die sogenannte Resozialisierung. Du sollst
hat
wieder.
Das hat ja auch geklappt.
Genau, du sollst wieder auf dein Leben in Freiheit vorbereitet werden und das beinhaltet es auch, dass du Kontakt haben darfst zu deiner Familie, zu Angehörigen und deswegen darfst du telefonieren. Es gibt mittlerweile in den vielen Hamburger Hafträumen sogar eigene Telefone. Da sind natürlich nicht alle Nummern freigegeben, ne? Also so, es ist so, dass dann nur einzelne Nummern freigeschaltet werden. Es werden zum Beispiel die Nummern zur Seelsorge grundsätzlich freigeschaltet. Und sonst guckt sich das Gefängnis genau an, mit wem du da telefonieren willst. Aber grundsätzlich darfst du telefonieren. Und Arash und Lisa durften auch telefonieren, offenbar. Ihre Urteile sind rechtskräftig. Und so kommt es dann, dass sie sich wirklich am Telefon trennt.
Und seine Familie, du hast ja erzählt, dass sie mit seiner Familie auch total eng war. Die hat ja auch in Schnelsen bei Arash in der Familie gewohnt. Also es war ja, genau. Die Schwiegertochter, die war ja integriert. Haben die sich nochmal mit ihr in Verbindung gesetzt?
Ja, also am Anfang ihrer Haftzeit, da hatte sie sogar noch relativ regelmäßigen Kontakt zu der Familie. Das war ja wirklich ihre Ersatzfamilie, ne? Nachdem sie sich von der Mutter losgesagt hatte oder umgekehrt die Mutter von ihr, wie auch immer das da jetzt gelaufen ist. Sie hat die Eltern von Arash sogar Mama und Papa genannt. Sie hat sie als Eltern angesprochen, also so eng war sie mit ihnen. Aber dann im Gefängnis ist ihr immer mehr klar geworden, was ich gerade schon sagte, Arash hat sie nur benutzt und ihr wird auch klar, die Familie hat mich auch benutzt. Weil letztendlich war ja sie diejenige, die bei dem Mordversuch auf Darius den Täter zum Tatort gefahren hat. Das war nicht die Familie. Und sie hat im Prozess ja alle Schuld auf sich genommen und hat damit auch die Familie entlastet. Auch das ist ja alles klar geworden, als sie da im Gefängnis war. Und deswegen hat sie dann auch den Kontakt zu der ganzen Familie abgebrochen. Sie hat die sogar von der Besuchsliste streichen lassen. Also, dass sie auch niemand aus der Familie sie mehr besuchen kann. Sie will mit denen wirklich überhaupt keinen Kontakt mehr haben. Und es geht noch weiter. Sie entscheidet sich nämlich nicht nur, ich breche mit der Familie, ich will mit denen nichts mehr zu tun haben, sondern sie entscheidet sich auch, es ist Zeit für die Wahrheit und jetzt erzähle ich, wie es wirklich war. Die Chance auszupacken, die bot sich ihr das erste Mal am 24. Januar 2023. Da sitzt sie nämlich wieder im Gericht. Dieses Mal ist es das Amtsgericht. Und Lisa S. ist jetzt die Angeklagte. Sie hat jetzt nämlich einen Prozess wegen Falschaussage, weil sie damals im Verfahren gegen Arash, du hast es gesagt, gelogen hat, dass sich die Balken gebogen haben.
Also angeklagt wegen Falschaussage, muss ich denn zwingend immer vor Gericht die Wahrheit sagen?
Ja und nein. Also grundsätzlich, ich darf natürlich jetzt hier nicht sagen, du musst nicht die Wahrheit sagen. Doch, immer die Wahrheit sagen. Damit bist du grundsätzlich immer sehr gut beraten. Und wenn du aber Zeugin bist, dann musst du das auch tun. Als Zeugin bist du zur Wahrheit verpflichtet. Du wirst auch am Anfang deiner Aussage belehrt. Dir wird auch gesagt, du musst die Wahrheit sagen. Du darfst auch nichts dazu dichten. Du darfst nichts weglassen. Du darfst auch nicht rumspekulieren und sagen so, also ich glaube, es könnte so gewesen sein. Sondern du darfst wirklich nur das sagen, an was du dich erinnerst. Aber deswegen habe ich jetzt gerade gesagt, ja und nein, es ist anders, wenn du Angeklagte bist.
Weil du dich nicht selbst belasten musst.
Genau. Als Angeklagte musst du eigentlich gar nichts sagen. Du kannst einfach sagen, ich schweige, ich sag nichts. Und deine Verteidiger oder Verteidigerinnen, die können dann was sagen, können aber auch schweigen. Also du musst nichts sagen. Und wenn du was sagst, wenn du zum Beispiel gestehst oder sagst, nein, ich war das doch alles nicht, dann solltest du zwar eigentlich schon auch die Wahrheit sagen, aber wenn du es nicht tust, dann hat das keine Folgen. Also du kannst ja nicht wegen Falschaussage angeklagt werden, sondern es liegt dann am Gericht zu entscheiden, ob es dir glaubt oder nicht. Ne? Und sie müssen dann auch selbst, wenn du gestehst, wenn du sagst, jawohl, ich war's, ich habe dir die Tat begangen, dann sagt das Gericht auch nicht, alles klar, jetzt kommt hier das Urteil, sondern die müssen dann auch alles, was du erzählst, diesen Tathergang auch genau mit anderen Indizien abgleichen. Die müssen gucken, ob deine Geschichte stimmen kann, ne? Also ob das mit den Indizien sich deckt. Und viele Leute versuchen natürlich als Angeklagte so im Prozess sich in einem guten Licht darzustellen. Also entweder sie sagen, ich war es sowieso nicht, oder wenn, sagen sie so, ja, aber ich habe doch nur einen kleinen Anteil oder so. Versuchen das im Kleinen zu reden, schön zu reden. Und dann hörst du am Ende eines Prozesses wirklich relativ häufig, dass das Gericht sagt, wir glauben dir das nicht, das waren alles Schutzbehauptungen. Diese Rolle als Angeklagte, die hatte Lisa ja im allerersten Prozess, in dem sie zusammen mit Arash angeklagt war. Das haben wir in der letzten Folge ja auch ausführlich besprochen. Da hat sie ihre Beteiligung an diesem Mordversuch zwar gestanden, aber gleichzeitig auch klein geredet. Und es war da ja auch schon offensichtlich, dass sie nicht die ganze Wahrheit gesagt hat. Das Gericht hatte ihr da damals nicht geglaubt und sie und Arash hat zu hohen Strafen verurteilt. Aber dass sie da gelogen hat, das durfte für sich keine Konsequenzen haben, weil sie die Angeklagte war.
Okay, das war jetzt der allererste Prozess, wo Lisa noch als Angeklagte war. Dann gab es einen zweiten Prozess, das war der, wo das Gericht einen Formfehler gemacht hatte. Da wurde alles wieder aufgerollt und da war Lisa dann nicht mehr Angeklagte, sondern da stand sie dann als Zeugin. Und das ist die Welt an Unterschied?
Das macht wirklich die Welt an Unterschied. Du hast nämlich dann als Zeugin wirklich eine ganz, ganz andere Rolle. Als Zeugin hast du Pflichten und vor allem die, du musst die Wahrheit sagen, du musst. Sonst machst du dich strafbar.
Aber darf man nicht auch als Zeugin die Aussage verweigern? Stichwort Zeugnisverweigerungsrecht. Das kennt man ja auch, wenn man es kaum aussprechen kann, aber das kennt man ja auch als Nicht-Juristin.
Ja, unter bestimmten Umständen kannst du die Aussage verweigern. Also du musst dich grundsätzlich im Gericht nicht selbst belasten. Wenn so eine Gefahr besteht, dann wirst du vom Gericht vorher belehrt. Es wird dir gesagt, also wenn die Gefahr besteht, dass sie sich selber belasten, dann müssen sie nichts sagen.
Das ist ja nett.
Ja, so ist es dann aber auch. Und dann können die Zeugen einfach sagen, ja, ich möchte nichts sagen. Und dann stehen sie auf und gehen und dann hat ihr Auftritt 30 Sekunden gedauert.
Und verpartnerte Menschen, also gibt es nicht auch sowas, dass sich meine Ehepaare, Ehegatten, Kinder, Eltern auch nicht verpfeifen muss?
So ist es auch. Du musst auch deine engsten Familienmitglieder nicht belasten, also vor allem wenn du verheiratet bist oder wenn es jetzt hier um deine Kinder geht, dann kannst du auch die Aussage verweigern. Und witzigerweise, du hast es auch, wenn du verlobt bist. Das finde ich tatsächlich immer sehr witzig, weil das natürlich komplett anachronistisch ist. Ich meine, wer ist denn heutzutage noch verlobt? Eigentlich niemand. Aber in Gerichtssälen, da gibt es wirklich auffallend viele verlobte Menschen.
Das ist in der Tat witzig, wenn man sich ja dann auch vorstellen kann, dass die draußen vor dem 237 sitzen und sich nochmal kurz ein Eheversprechen zurufen, kst, wollen wir nicht uns verloben. Und man sich nochmal kurz vor dem Prozess verlobt. Das ist ja nicht bitten, kann man ja mal eben so telefonisch machen.
So ist es auch. Und das ist natürlich auch der Verdacht, ne, dass Leute dann kurz sagen, so, ey, lass mal sagen, wir sind verlobt, weil ich dann nicht aussagen und ich womöglich nicht belasten muss. Es gibt auch Fälle, da ist das wirklich relativ offensichtlich, ja, weil es einfach überhaupt nicht zu dem Lebensumfeld dieser Leute gehört, dass sie sich nun ausgerechnet verloben. Und wenn das Gericht so einen Verdacht hat, dann versuchen sie das abzuklopfen. Ne? Dann sagen sie sowas wie, erzählen Sie doch mal, wo haben Sie sich denn verlobt, wann haben Sie sich denn verlobt, wie haben Sie denn gefeiert, wer war denn eingeladen, was gab es denn zu essen. Also man versucht natürlich da, das irgendwie abzuklopfen. Aber bei Lisa war das ja alles in diesem Fall nicht so. In diesem zweiten Prozess, den Arash hatte, da waren sie nicht verlobt. Das hätte auch, glaube ich, in diesem Milieu für Aufsehen gesorgt. Sie war einfach ganz normale Zeugin. Sie musste aussagen und vor allem, sie hätte die Wahrheit sagen müssen. Das hat sie aber nicht getan. Und deshalb ist sie jetzt im Januar 2023 wegen Falschaussage vor dem Amtsgericht angeklagt.
Und konnte ihr das nicht eigentlich auch ein bisschen egal sein? Sie hatte ja schon 12,5 Jahre. Und ich meine, sie wird ja auch gewusst haben, dass sie nicht lügen darf. Drohen ihr dann aus den 12,5 Jahren noch mehr zu werden?
Ja. Okay. Genau, ihr droht noch eine weitere Strafe. Wobei die Falschaussage natürlich jetzt nicht so ein krasses Delikt ist wie vorher der versuchte Mord. Ne? Also es geht es hier nicht darum, dass sie noch ein paar Jahre bekommen könnte, sondern wir reden hier über Monate. Mein Eindruck war aber bei diesem Prozess, es ist ihr egal, sie ist ja für irre lange Zeit im Gefängnis.
Aber es gibt auch noch Meineid. Das ist doch nun wirklich eine schwere Straftat.
Genau, aber darum ging es bei ihr nicht. Es ging nur um Falschaussage. Das liegt daran, dass das Gericht sie, als sie damals so irre gelogen hat, nicht vereidigt hat nach ihrer Aussage. Das wird nämlich eigentlich nur ganz selten gemacht. Das ist eigentlich eher die Ausnahme. Vereidigt wird in der Regel nur, wenn eine Aussage, die Aussage einer Zeugin oder eines Zeugen ganz, ganz zentral für den Prozess ist. Also wenn an dieser Aussage eigentlich die Frage hängt, kann ich einen Angeklagten eines Verbrechens überführen oder nicht? Und wenn man dann den Eindruck hat als Gericht, hier wird doch gelogen und deswegen können wir den Angeklagten nicht verurteilen, dann wirst du am Ende deine Aussage vereidigt. Darauf steht dann mein Eid. Und das wird auch noch sehr viel höher bestraft. Hier war es aber ja nun so, dass Lisa zwar die zentrale Zeugin war, aber es gab ja noch sehr viele andere belastende Beweise gegen Arash, ne? Vor allem dieses abgehörte Gespräch im Gefängnis zwischen Arash und Lisa, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, die wurden bei ihrem Gespräch direkt nach dem Mordversuch ja abgehört. Und da hatte Arash ja so voll rumgefeixt und so geil, so Dari schwer verletzt und wir, ne, Lisa und ich, wir sind jetzt hier Bonnie und Clyde. Das war alles ganz extrem belastend und deswegen hätte man vielleicht sogar auch ohne diese Geschichte von Lisa Arash verurteilen können.
Und jetzt präsentiert sich da diese komplett neue Lisa, gar nicht wiederzuerkennen?
Ja, also äußerlich, erstmal habe ich sie dann noch erkannt, da hatte sie sich zu dem Zeitpunkt noch nicht so sehr verändert. Also sie ist bei diesem Prozess, den sie hat wegen Falschaussage, ist sie immer noch sehr gestylt und äußerlich so sehr auf sexy getrimmt. Also sie ist auch immer noch so sehr stark geschminkt und sie hat im ganzen Körper Tätowierungen, die sie da auch noch so offenlegt, dass man die gut sehen kann. Aber trotzdem ist es ein komplett anderer Auftritt als die Auftritte, die sie vorher vor Gerichten irgendwie immer hatte. Sie sagt nämlich bei ihrem Prozess sofort und ohne zu zögern, jawohl, es stimmt, ich habe gelogen. Alles, was ich damals gesagt habe, war falsch.
Ich finde sofort wieder wahnsinnig mutig. Wie stelle ich mir das denn im Gerichtssaal vor? War dann auch seine ganze Familie da? Da war ja immer großer Bahnhof jedenfalls bei den ersten Prozessen. Waren die auch alle wieder da?
Nee, die waren nicht da. Das ging ja diesmal jetzt nur noch um sie, um ihre Falschaussage und nicht mehr um Arash. Und von seiner Familie hat sie sich in der Zwischenzeit ja losgesagt. Also vielleicht wusste die Familie nicht mal mehr, dass sie diesen Prozess jetzt noch haben würde. Auf jeden Fall war da niemand. Sie saß da nur mit ihrer Anwältin. Und diese Anwältin, die hat für sie eine Erklärung vorbereitet, die sie dann für Lisa vorgelesen hat. Und diese Erklärung, sie war wirklich beeindruckend, weil die war einfach so völlig ungeschminkt raus, wie es einfach war. Sie hat gesagt, ich gebe zu, dass ich vor Gericht gelogen habe. Ich wollte erreichen, dass Arash und sein Vater freikommen. Ich war so sehr in Arash verliebt, dass ich ihm helfen wollte. Sie erzählt auch, dass sie sich von ihm getrennt hat. Sie sagt irgendwie, wir hatten Streit, er hat sich über mich lustig gemacht und langsam dämmerte mir immer mehr, dass er und auch die Familie, dass sie mich nur benutzt haben, dass ich für die nur Mittel zum Zweck war und die Familie hat überhaupt nicht interessiert, was aus mir, was aus Lisa wird. Sie sagt dann auch, oder die Anwältin verließ das in der Erklärung, dass Lisa eben in Bilwerda therapeutisch betreut wird und dass ihr das sehr geholfen hat zu verstehen, so wie abhängig sie von Arash war, dass sie ihm verfallen war und dass sie hörig war. Und Lisa sagt dann da, ich bin jetzt eine ganz neue Person und sie sagt auch so, ich habe jetzt auch vor mir selber Respekt. Das war so eine Aussage, da habe ich gemerkt, die ist mir wirklich nahe gegangen.
Warum liest sie das eigentlich nicht selber? Also warum lässt sie das die Anwältin vortragen?
Das wird sehr viel gemacht in Prozessen. Es ist zum Teil so, dass viele Angeklagte das gar nicht aushalten würden, das selber vorzulesen.
Aber
weil
ist
sie
nicht viel eindrucksvoller?
Ja, also viele machen das, dass sie selber sprechen und es gilt auch als eindrucksvoller, aber manche halten das irgendwie gar nicht aus, weil sie dann von ihren Gefühlen in dem Moment so überwältigt werden, dass sie gar nicht weitersprechen können. Oder bei manchen ist es auch so tatsächlich, dass es rhetorisch schwierig ist. Das wäre jetzt bei Lisa überhaupt nicht der Fall, aber es gibt auch durchaus Gründe, dass manchmal Anwälte sagen, lass mich das mal machen, das ist dann schon eindrucksvoller. Und in dem Fall war mein Eindruck, dass Lisa die Anwältin für sich sprechen lassen wollte, weil sie einfach wirklich wollte, dass das einmal alles so im Ganzen ausgesprochen wird. Und sie sagt dann auch in dieser Erklärung, dass sie sich seit der Trennung von Arash total befreit fühlt. Es ist auch so, sie hat auf ihrem Bauch ein großes Tattoo, auf dem steht Arash. So, ja, so sehr hat sie ihn geliebt. Sie hat sich seinen Namen auf den Bauch tätowieren lassen. Wirklich, es kommt einem so wahnsinnig vor, aber es hat sie getan. Und sie sagt jetzt in diesem Prozess um die Falschaussage, ich habe mich befreit von diesem Typen, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben und ich will mir auch dieses Tattoo irgendwann weglasern lassen. Also sie will wirklich die letzten Spuren von diesem Typen aus ihrem Leben beseitigen und sie sagt, ich habe mein Leben weggeschmissen, als ich mich auf Arash eingelassen habe und damit ist jetzt Schluss.
Ja, und so wie du das schilderst, da hat man ja jetzt noch die Gänsehaut, man hört, dass du sie damals gehabt haben musst, als die Anwältin das vorgelesen hat. Das heißt, die muss das ja auch so vorgetragen haben, dass das gewirkt hat. Das wirkt ja bis jetzt nach. Ging das denn der Richterin oder dem Richter auch so? Also hat das gewirkt?
Ja, das hat total gewirkt. Es war ein Richter und man hat gemerkt, er war auch beeindruckt von ihr. Also er hat sie dann im Ergebnis zu 9 Monaten auf Bewährung verurteilt. Bewährung ist natürlich ein bisschen witzig bei jemandem, die schon im Gefängnis sitzt. Das heißt jetzt im Ergebnis, also wenn sie sich jetzt nochmal was zu Schulden kommen lassen würde, dann müsste sie die Strafe nach diesen 12,5 Jahren noch absitzen. Es geht auch niemand davon aus, dass dann nochmal was passiert. Der Richter sagt nämlich dann zu ihr auch wörtlich, sie sind ein Paradebeispiel für eine gelungene Resozialisierung im Gefängnis. Und er sagt auch, es ist wirklich tragisch, wenn man sieht, wie ihr Leben verlaufen ist bei dem Potenzial, das sie eigentlich haben. Das war wirklich bewegend.
Das klingt jetzt nach einem milden Urteil. Ich hatte ja ehrlich gesagt ein bisschen gehofft, als du angefangen hattest zu erzählen, dass vielleicht sogar sowas passiert wie, naja, 12,5 Jahre ist auch wirklich lang. Komm, 10 Jahre tun es auch. Also dass man so ein bisschen von dem, also mehr kann sie ja nicht machen. Sie hat sich ja schon so gut entwickelt. Aber
ja, das alte Urteil, die 12,5 Jahre, daran ist einfach nicht mehr zu rütteln. Das ist rechtskräftig. Ne? Das kann nicht mehr verändert werden. Da kann sie jetzt noch so tolle Auftritte hinlegen. Die 12,5 Jahre, die stehen. Aber es ist trotzdem so, wie du sagst, dass sowas, so eine Reue, so eine Einsicht und vor allem so dieses mustergültige sich führen im Gefängnis sich natürlich auswirkt. Nämlich insofern, dass du Haftmilderung bekommen kannst. Also wenn du dich im Gefängnis sehr gut führst, dann hast du gute Chancen, nach 2/3 der Haftzeit entlassen zu werden. Das heißt, du kannst vorzeitig aus dem Gefängnis raus, wenn man das Gefühl hat, du bist auf einem guten Weg und du wirst danach ein rechtschaffenes Leben führen. Und es ist auch so, dass du, wenn du dich gut führst, im Gefängnis selber während der Haftzeit schon Lockerungen bekommen kannst. In der Regel ist es so, dass du dann erstmal so begleitete Ausgänge bekommst. Also du darfst dann mal so einen halben Tag raus und da kommt aber noch eine Justizbeamtin mit oder ein Justizbeamter. Nach diesen begleiteten Ausgängen kannst du dann, wenn die gut laufen, auch unbegleitete Ausgänge bekommen. Und dann kannst du irgendwann in den offenen Vollzug. Offener Vollzug heißt, wenn du einen Job hast, dann kannst du tagsüber zum Arbeiten raus und musst dann nur noch abends zum Schlafen ins Gefängnis. Das ist die Theorie, das würde Lisa alles zustehen. Aber jetzt kommt ein weiterer, wie man sagen muss, wirklich sehr tragischer Aspekt der Geschichte. Sie jetzt rauszulassen, auch nur stundenweise, das wäre viel zu gefährlich.
Ja, habe ich auch sofort gedacht. Habe gedacht, wenn die rausgeht, muss sie von einem Bodyguard begleitet werden, weil die ja sich keine Freunde gemacht hat.
Ja, es ist viel zu gefährlich. Und wegen dem Aspekt der Sicherheit hat man bei ihr davon abgesehen, sie erstmal rauszulassen. Es ist ja zum einen so, dass die Hells Angels ja wissen, dass sie mit für den Mordversuch an ihrem Oberboss Darius verantwortlich war. Und sie hat sich ja nun auch von Arash Familie losgesagt. Da hat sich natürlich auch keine Freunde gemacht. Und es besteht natürlich die Gefahr, dass sich alle an ihr rächen wollen. Und ihre Anwältin sagt deswegen in dem Prozess, Lisa wird immer in Todesangst leben müssen. Und deswegen bleibt sie, obwohl ihr Lockerungen zustehen würden, erstmal im Gefängnis drin.
Ja, nach der Logik könnte sie dann aber vielleicht auch 15 Jahre drin bleiben, weil sicherer wird sie auch nach 12,5 Jahren nicht.
Ja, es wird wahrscheinlich ihr Leben lang für sie gefährlich bleiben. Für solche Fälle gibt es aber extra ein sogenanntes Zeugenschutzprogramm. Da wird dann versucht, für dich ein Leben so zu organisieren, dass du später ohne Gefahr leben kannst. Also da bekommen ehemalige Insassen durchaus einen neuen Namen, eine neue Identität, in der Hoffnung, dass sie dann unter dem neuen Namen woanders neu starten können.
Elke, gut, also der Prozess um die Fehlaussage ist jetzt zu Ende. Aber die Geschichte damit ja noch lange nicht.
Natürlich ermittelt die Polizei dann weiter. Also Lisa hat gesagt, so wie damals gesagt, war es nicht. Und es hat sich immer mehr der Verdacht auch erhärtet, dass eventuell nicht nur Arash und der Vater da drin hängen, sondern auch eventuell die Mutter und die beiden Schwestern von Arash. Ja, und deshalb, Anna, gibt es jetzt sogar noch einen weiteren Prozess.
Muss man fast ein bisschen nachzählen. Es ist jetzt der 4. Prozess und insgesamt stehen dann jetzt 7 Leute vor Gericht.
Weil sie in den Mordversuch um Darius eingebunden gewesen sein sollen. Genau so ist es. Dieser neue Prozess, der jetzt 4., der beginnt am 9. April 2014. Und dieses Mal sitzen die Mutter und die beiden jüngeren Schwestern von Arash auf der Anklagebank. Wir sind wieder im Saal 237. Wir sind zurück, also im Landgericht jetzt wieder. Und die Hauptzeugin, die ist Lisa S. Lisa S., sie hat jetzt in diesem Prozess schon wieder eine neue Rolle. Jetzt ist sie nicht nur Zeugin, sondern sie ist die Hauptbelastungszeugin. Sie ist im Begriff, auch die restlichen Familienmitglieder, die überhaupt noch in Freiheit sind, von Arash jetzt auch noch zu belasten und womöglich auch hinter Gittern zu bringen. Das Ganze ist natürlich echt super gefährlich für sie. Ne? Wir haben es ja gerade schon gesagt, sie hat jetzt womöglich nicht nur die Hells Angels als Feinde, sondern auch noch die Familie von Arash. Es heißt diesmal auch ausdrücklich, dass ein Anschlag auf sie befürchtet wird. Sie ist jetzt in diesem Zeugenschutzprogramm, da ist sie schon aufgenommen, weil klar war, diese Frau ist einfach langsam in Lebensgefahr. Und deswegen gibt es auch bei diesem Prozess die höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Das heißt, dass diesmal die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht nur, wie es immer ist, unten am Eingang zum Gerichtsgebäude durchleuchtet werden. Das ist so, du kennst das auch, wenn du reinkommst. Strafjustizgebäude ist so eine Sicherheitsschleuse. Da musst du erstmal deine Jacke ausziehen, du musst alle Sachen in so eine Kiste legen, es wird jede Tasche durchleuchtet. Das ist sowieso immer. Und in dem Fall ist es jetzt so, dass es eine zusätzliche Schleuse noch oben direkt vor dem Saal 237 gibt. Das ist ja so ein Hochsicherheitssaal. Da wirst du auch noch ein zweites Mal durchleuchtet. Und was auch noch war, Lisa wurde da nicht über den Gerichtsflur gebracht zu ihrer Aussage. Da hätte sie ja jemand im Grunde attackieren können, sondern sie hat sie schon lange, bevor sie aussagen musste, in einem besonderen Raum aufgehalten, abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Und sie wurde dann so in den Saal 237 gebracht, dass sie niemandem begegnen musste, dass sie nicht einfach über den Flur musste. Und was auch noch kommt, als sie dann im 237 sitzt und ihre Aussage macht, da sitzen auch zwei Personenschützer schräg hinter ihr. Die sitzen da so ein bisschen maskiert, also so ein bisschen getarnt und beobachten die ganze Zeit hochkonzentriert die ganze Szenerie und natürlich Lisa S., als sie aussagt.
Was für ein krasser Druck auf diese Frau, die ist ja immer noch eine junge Frau, umringt von Personenschützern inmitten von Arashs Familie, wo sie weiß, die müssen mich alle hassen. Also erst war ich die tolle Schwiegertochter, die den Sohn rettet, jetzt mal das konkrete Gegenteil. Wie hält sie das aus?
Ich würde wirklich nicht in ihre Haut stecken wollen. Also es ist, wie du sagst, sie ist umringt von Menschen, von denen sie weiß, die hassen mich. Und ich weiß, ich habe da selber gesessen, so relativ weit vorne im Zuschauerraum und neben mir saß irgendwie so ein Typ, der irgendwie auch aus dem Milieu von Arash gekommen sein muss. Und hat auch ständig, wenn sie irgendwas sagt, da hat er immer so empört, so als wenn er so ganz empört wäre, was sie gerade sagt und hat immer den Kopf geschüttelt. Und also es war klar, da waren auch im Zuschauerraum immer noch Leute, die sich genau angehört haben, was Lisa sagt, die es genau mitgeschnitten haben. Und natürlich hat sie das auch gespürt. Das hing da irgendwie in der Luft.
Ich finde es wahnsinnig mutig. Wirklich.
Es ist irre mutig. Sie hätte auch für sich den einfachen Weg gehen können. Sie hätte auch sagen können, okay, ich habe alles für Arash versucht, hat nicht geklappt. Okay, er ist nun lebenslang verurteilt, kann ich ja nichts für. Ich mache mir nicht weitere Feinde. Aber das macht sie nicht. Sie ist wirklich zu der Erkenntnis gekommen, ich will da raus und ich muss reinen Tisch machen. Und sie lässt sich da jetzt halt nicht von einschüchtern. Und sie kommt und sie sagt aus. Und jetzt ist es so, dass man ihr auch äußerlich wirklich ansieht, diese Loslösung aus dem Milieu. Also sie sieht wirklich ganz anders aus. Ich habe sie ja nun schon in vielen Prozessen gesehen und ich habe sie diesmal auf den ersten Blick eigentlich gar nicht wiedererkannt. Sie war ja sonst immer so komplett so auf sexy getrimmt und hat immer so, sie ist so voll gestylt. Und jetzt wirkt sie fast unscheinbar, also richtig farblos. Ihre Haare, sonst immer so hoch blondiert, sind ungefärbt, sind so ein fahles Aschblond, hängen einfach ungestylt so auf die Schulter runter. So, sie wirkt auf die Entfernung sogar ungeschminkt und sie hat einfach so eine schlichte Jeansjacke an, hochgeschlossen. Und sie passt irgendwie schon optisch so gar nicht mehr in das Milieu, in dem sie so lange war. Das ist vor allem sehr auffällig im Vergleich zu den beiden Schwestern von Arash, die ja nun die Angeklagten sind, die da ja nun auch sitzen im Saal. Die sind irgendwie so ein ganz anderer Frauentyp. Ne? Die sind voll geschminkt. Die haben gemachte Wimpern, gemachte Lippen, gemachte Fingernägel. Also überall an ihrem Körper wurde mal Hand angelegt und dann sitzt daneben Lisa. Ich hätte fast gesagt, wie eine kleine graue Maus.
Und wirkt sie denn ängstlich und verschüchtert, weil ich sie ja immer so als mutig vor Augen habe. Aber wirkt sie auch mutig oder ist sie eher eingeschüchtert?
Also ich finde, sie spricht schon eher leise. Sie wirkt sehr zurückhaltend. Aber das hat sie immer getan. Das hat sie immer getan. Also sie war nie eine, die sich da so großkotzig hingesetzt hat und gesagt hat, so, ich erzähle jetzt immer was, sondern sie hat auf mich immer so gewirkt, dass sie schon eingeschüchtert ist von allem, in allen Prozessen. Sie hat immer irgendwie scheu gewirkt, auch durchaus reuig. So, also ich glaube, dass sie das, was sie getan hat, wirklich bereut. Und das ist in diesem Fall jetzt auch. Aber trotzdem wirklich mutig. Sie sagt, was sie zu sagen hat. Und jetzt belastet sie wirklich auch noch den letzten Rest der Familie, der noch nicht hinter Gittern sitzt. Sie erzählt nämlich, dass auch die Mutter und die beiden Schwestern von Arash in den Mordversuch auf Darius mit eingebunden waren. Ihrer Aussage nach war es so, dass die Mutter und eine der Schwestern mit dabei waren, als sie am Abend vor dem Mordversuch schon über die Reeperbahn, über den Kiez gefahren sind, um Darius zu finden. Und dass am nächsten Tag, als dann dieser Mordversuch stattgefunden hat, dass sie dann zu der anderen Schwester hingefahren ist nach der Tat, um da ihren Mercedes in der Tiefgarage zu verstecken, damit das Auto nicht gefunden wird. Also sie packt wirklich aus, sie belastet diese drei Angeklagten. Und sie sagt dann auch nochmal was zu ihrer Beziehung zu Arash. Die Vorsitzende Richterin in diesem jetzt vierten Prozess fragt sie nämlich auch nochmal, wie sie eigentlich damals, als das alles passiert ist, zu Arash stand. Und da sagt Lisa, ich habe Arash ja 2015 kennengelernt und ich dachte damals, wir hätten eine Beziehung. Aber, sagt sie dann, ich bin ja anschaffen gegangen, also sprich, ich habe mich prostituiert und er war daran beteiligt und jetzt im Nachhinein weiß ich gar nicht mehr, ob es für ihn, für Arash überhaupt jemals eine Beziehung war.
Das ist echt, echt bitter. Und jetzt, während wir aufzeichnen, läuft die Verhandlung ja noch. Und wer weiß, Elke, vielleicht wird es ja auch noch eine Rocker-Trilogie in unserem Podcast. Ist ja eine unglaubliche Geschichte. Kann sein, dass wir uns irgendwann nochmal damit befassen.
Ach, womöglich, wenn es jetzt die letzten Urteile gibt. Wenn genau. Es dann die letzten sind. Wer weiß, alles in der Sache vor Gericht landen wird.
Ich nehme jedenfalls mal mit, wer als Zeuge oder Zeugin vor Gericht steht, der hält sich besser auch an die Wahrheit, ist schlicht unsere rechtsstaatliche Pflicht. Während wer angeklagt ist, der oder die darf die Wahrheit, sagen wir mal, ein bisschen persönlich auslegen. Will ich keinem raten, aber immerhin macht man sich damit nicht strafbar. Und Elke, bevor du uns gleich verrätst, worum es in unserer nächsten Folge gehen wird, verrate ich euch noch einen Podcast-Tipp von den Kolleginnen und Kollegen von SWR 3. Und ich sag mal, das Milieu wechseln wir nicht groß. Der Podcast heißt Der Gangster, der Junkie und die Hure. Da hört ihr dann ehemalige Schwerstkriminelle, Drogenabhängige oder auch eine Domina, die über den Alltag ihres vergangenen Lebens sprechen. Und in der aktuellen Staffel, da sprechen sie mit ihren Gästen über ihre Leichen im Keller. Und so viel sei noch verraten, am Ende geht es auch immer um Aufarbeitung und um Therapie. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge bei den Kollegen. Der Gangster, der Junkie und die Hure in der ARD-Audiothek auf swr3.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und Elke, was wird unser nächstes Thema?
In der nächsten Folge sprechen wir über Eltern, die komplett am Limit sind, die nicht mehr können, die überfordert sind, die in so einer Situation ihr Baby packen und schütteln und da zum Teil sehr schwer verletzen. Wir gucken uns solche Fälle an und wir sprechen darüber, wie man damit umgeht im Gericht und wie man solche Eltern nach solchen schlimmen Fällen bestraft.
Da, Elke, fallen mir spontan 5 Fragen zu ein, stelle ich nächstes Mal. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Tschüss und bis zur nächsten Folge.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.